Was bedeutet Erinnerung? Was bedeutet es, den Unbekannten eine Geschichte zu geben? Was bedeutet es, Geschichte mit Menschlichkeit zu erzählen? Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unsere geteilte Geschichte, Kriegsopfer aus dem Commonwealth unvergessen. Dem Podcast vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V., Landesverband Berlin. Ich bin Holly Perchel, Praktikantin beim Volksbund und Studentin an der Universität Leeds in Großbritannien. Ich leite das Forschungsprojekt Unsere geteilte Geschichte, Kriegsopfer aus dem Commonwealth unvergessen. Das Ziel des Projekts ist es, biografische Informationen über die Gefallenen aus dem Commonwealth herauszufinden, sodass die Gefallenen, egal ob Soldat oder Zivilist, als Menschen anstatt als reine Statistik erinnert werden. In jeder Folge des Podcasts werde ich die Geschichte von Gefallenen erzählen, die in der ehemaligen britischen Besatzungszone Berlins gegraben wurden. Es ist meine Absicht, dass ihre Geschichten mit Menschlichkeit, Respekt und Mitgefühl dargestellt werden. Für jede erzählte Geschichte werde ich den Friedhof der Gefallenen, den Berlin War Cemetery in der Heerstraße, besuchen und ihnen eine weiße Rose niederlegen. Diese weißen Rosen symbolisieren nicht nur Erinnerung und Dankbarkeit, sondern auch Menschlichkeit. Die meisten der Biografien sind sicherlich Fliege gewesen. Die Bombardierung von Städten wurde von den Kriegsparteien beider Seiten als Kampfmittel gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt. Obwohl ich mich in diesem Podcast vor allem mit Berlin beschäftige, waren natürlich nicht nur deutsche Städte von Bombardierungen betroffen. Im Jahr 1939 findet die ersten Angriffe statt. Die deutsche Luftwaffe flog auf die Städte Warschau und Rotterdam. Ab Mai 1940 flog die britische Luftwaffe die ersten Angriffe auf deutsche Städte. Am 14. November 1940 flog die deutsche Luftwaffe unter dem Decknamen Unternehmen Mondscheinsonate einen schweren Bombenangriff auf Coventry, Mitte Englands. Am 3. Februar 1945 findet eine der heftigsten Bombardierungen Berlins statt. Von 1958 Maschinen der United States Army Air Forces kamen 939 durch die deutschen Verteidigungslinien. Wir sprechen hier von schweren Bomben mit 10 bis 12 Mann Besatzung. Wenn man mal hochrechnet, wie viele Menschen in der Luft waren, 9.580 bis ungefähr 11.500. Die albtraumatischen Bilder aus dem Krieg in der Ukraine lassen uns einen das Schicksal dieser Menschen noch mehr erahnen. Und es wirkt auf einmal alles viel realer, obwohl es schon fast 80 Jahre her ist. Mit 78 Jahren ist der Zweite Weltkrieg bald fast 3 Generationen vorbei. 78 Jahre, eigentlich die Zeitspanne eines Lebens. Was hätten diese Menschen von einem Leben zu erzählen gehabt? Und hier kommen wir wieder zu dem Thema, können wir gemeinsam erinnern? Oder wie ist es möglich, gemeinsam zu erinnern, in Freundschaft? Welche Rolle spielt das Politische und das Persönliche in der Erinnerungskultur? Ist kollektive Erinnerung möglich, wenn unsere nationalen Narrativen so unterschiedlich sind? Mein ganzes Leben lang habe ich mich für deutsche-britische Beziehungen im Lauf der Geschichte interessiert. Seit meiner Schulzeit hat mich das Vorurteil über die deutsche Sprache in Großbritannien sogar in unserem Bildungssystem fasziniert. Wieso ist es, dass Deutsch immer noch als aggressiv in britischen Medien dargestellt wird? Ich werde sehr häufig gefragt, wieso ich Deutsch gelernt habe. Solche Fragen bekommen Französisch- und Spanisch-StudentInnen nicht. Ich finde es schade, dass in Großbritannien dieses Vorurteil immer noch so sichtbar in unserer Gesellschaft ist. Besonders wenn Großbritannien viel von Deutschland im Bereich der Erinnerungskultur lernen könnte. Wir haben selbst Schuld und trotz der Entwicklung vom Postkolonialismus und solchen Bewegungen wie Why is my curriculum white und Black Lives Matter ist die Rolle des Kolonialismus in unserer Geschichte ein sehr umstrittenes Thema. Wir haben selbst noch viel zu tun, um unsere Vergangenheit zu bewältigen. Man bekommt den Eindruck, dass Verurteile gegen andere Länder oft als praktische Ausrede genommen wird, um uns mit unserer eigenen Geschichte in Großbritannien, mit unserer eigenen Schuld nicht zu konfrontieren. Seit dem Brexit mache ich mir viele Sorgen über mein eigenes Land. Wir haben so lange in Großbritannien eine kulturelle Amnesie, in der die Geschichte immer noch sehr selektiv erzählt wird. Meiner Meinung nach war der Brexit eine Bestätigung dieser Amnesie, einen Angriff gegen eine transkulturelle Erinnerungskultur. Mit diesem Projekt möchte ich die Erinnerungskulturen von Großbritannien und Deutschland zusammenbringen. Laut meiner Auffassung ist Frieden eine Frage der Zusammenarbeit. Kollektiv zu erkennen bedeutet, Grenzen zu bewältigen, Menschen zusammenzubringen, um gegen Hass und Verurteil zu kämpfen. Dabei hilft, miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen, sich kennenzulernen, abseits der Politik und Nachrichten und die jeweiligen Geschichten zu kennen. Daher möchte ich Sie auch mitnehmen, um die vielleicht Ihnen unbekannten Geschichte zu erzählen. In jeder Folge des Podcasts hören Sie zwei Geschichten der Gefallenen aus dem Commonwealth und zwei Interviews mit ExpertInnen im Bereich der Erinnerungskultur. Im ersten Teil des Podcasts hören Sie die Geschichte von dem Royal Air Force Squadron 102 und ein Interview mit Professor Rainer Herring. Im zweiten Teil hören Sie die Geschichte vom Lancaster Squadron 550 und ein Interview mit Professor Helmut König. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Emotionalität der Geschichte. Warum ist die Geschichte ein emotionales Thema? Und ist es möglich, die Geschichte ohne Vorurteil zu erzählen, wenn sie so viele unterschiedliche Menschen betrifft? Um dieses Thema genauer zu untersuchen, möchte ich ein paar Biografien von den Gefallenen aus dem Commonwealth erzählen, die laut meiner Auffassung die Wichtigkeit von der Emotionalität der Geschichte vermitteln. Alle Geschichten sind unterschiedlich, aber sie werden alle durch eine besondere Sehnsucht vereint. Die Sehnsucht nach Anerkennung, Respekt und Menschlichkeit. Die erste Geschichte ist relativ bekannt, weil sie eine enge Verbindung mit der Gegenwart hat, insbesondere mit dem Jahr 2008. Diese Geschichte handelt vom Royal Air Force Halifax Squadron 102, die als Old Flow bekannt wurde. Die Staffel wurde von Sergeant John Bremner geleitet. Bremner kam im Alter von 22 mit drei anderen Besatzungsmitgliedern ums Leben. als der Halifax-Bomber von den bekannten Luftwaffenangehörigen Leopold Fellerer. Er galt als Nachtfliegerass. Am 20. Januar 1944 über Berlin abgeschossen wurde. Die Flugstaffel hatte ihren Hauptsitz in Pockington in Yorkshire. 7 weitere britische Flugzeuge wurden im Lauf der Nacht über Berlin abgeschossen. Als Folge davon gilt der 20. Januar 1944 für die Royal Air Force, kurz RAF, als der größte Verlust in beiden Weltkriegen. Im Gegensatz zu Sergeant Bremner konnten sich der Navigator Reginald Wilson und der Heckschütze John Bushell mit ihren Fallschirmen in Sicherheit bringen. Sie landeten in einem Waldstück in Südost-Berlin und kamen mit den anderen Besatzungsmitgliedern Bombenschütze Dorrie Underwood und Pilot George Griffiths in Kriegsgefangenschaft. Funker Eric Church, Co-Pilot Kenneth Stanbridge und Charles Gordon Dupuis kamen ums Leben. ExpertInnen schätzen, dass der Halifax-Bomber in der Nähe vom S-Bahnhof Hirschgarten in Südberlin abgeschossen wurde. Aber die Geschichte von Sergeant Bremner und seiner Fliegstaffel endet nicht hier. Sie sollte durch die Hartnäckigkeit des ehemaligen Navigators Reginald Wilson nicht in Vergessenheit geraten. Denn 60 Jahre später leitete Wilson eine Untersuchung ein, um die genaue Absturzstelle zu finden. Die Suche beginnt ganz einfach. Mit einer Anfrage an das Heimatmuseum in Berlin-Köpenick. Gebe es hier die Antwort auf die Frage, die Wilson jahrzehntelang suchte? In Berlin wurden lokale Zeitungen gebeten, einen Beitrag über die Suche zu schreiben, um Aufmerksamkeit für Wilsons Projekt zu wecken. Darauf gab es ungefähr 60 Hinweise. Diese Hinweise vermuteten verschiedene Absturzstellen in der Nähe von Berlin Adlershof. Im Jahr 2005 besuchte Wilson Berlin in der Hoffnung, die Absturzstelle seiner Staffel zu finden. Aber es gab keine Spuren von Wilsons Halifax-Bomber. Vielleicht war die Suche einfach hoffnungslos. Doch Wilson dachte nicht so. Von dieser Enttäuschung ließ er sich nicht abbringen und forschte mit eiserner Entschlossenheit weiter. Ein paar Wochen später gab es einen neuen Hinweis, dieses Mal von einem Zeitzeugen, Michael Pinkus. Er vermutete, dass das Flugzeug in der Nähe von Berlin-Hirschgarten abgeschossen wurde. Er hat einen ausgebrannten Bomber mit seinen eigenen Augen gesehen. Mit einer neuen Hoffnung im Gepäck kam Wilson im Jahr 2006 nochmals nach Berlin. Dieses Mal mit der Hilfe von Pinkus und einem Luftkriegsexperte aus Oranienburg wurden Metallsplitter gefunden. Ein Metallteil von der britischen Electric Group Preston wurde ebenfalls gefunden. Der Luftkriegsexperte vermutete, dass dieses Teil zu der Halifax-Staffel gehörte. In den nächsten Wochen untersuchten Sprengstoffexperten der Berliner Polizei das Waldstück. Dann kam ein Wunder. Neben Fallschirmgurten und Metallsplitten fand man Knochen eines menschlichen Skeletts. Im Jahr 2008 wurde die DNS der sterblichen Überreste zu der 88-jährigen Schwester vom Sergeant Bremner zurückgeführt. Marjorie Acorn wurde von Gefühlen überwältigt. Der Krieg war endlich für ihren Bruder und auch für sie vorbei. Am 16. Oktober 2008 fand die Beerdigung von Sergeant John Bremner auf dem Berlin 1939-1945 Commonwealth War Grave Cemetery statt. Nach 64 Jahren konnte Sergeant John Bremner endlich seine letzte Ruhe finden. Diese Entdeckung wäre ohne die Hilfe und Hartnäckigkeit von ehemaligen Navigator Reginald Wilson nicht möglich gewesen, der die Ermittlungsgruppe zum Ort des Unfalls gebracht hatte. Er hat ein Buch über sein Leben und die Suche nach seiner ehemaligen Staffel geschrieben, das Into the Dark, A Bomber Command Story of Combat and Survival, Discovery and Remembrance heißt. Ich möchte einen kleinen Auszug aus diesem Buch vorlesen. Ich habe diesen Auszug für den Podcast übersetzt und er geht um die Nacht des Abschusses. Old Flush verbrannte vom Flügel bis Flügel mit über 1000 Gallonen vom Treibstoff immer noch im Tank. Dann gab es eine Explosion des Treibstoffs. Der Ort des Absturzes wurde im Jahr 2006 gefunden. Unter unserer Staffel von 8 Männern haben 4 den Absturz überlebt. Wir hatten alle unglaubliches Glück. Die Männer erlitten nur leichte Verletzungen und ein paar Verstauchungen. Wenige Sekunden vor dem Spiralsturz konnten Navigator Reginald Wilson und Lori Underwood die Aussteigluke aufstoßen, die blockiert war. Minuten später wurden Pilot George Griffiths und John Bushell wegen der Explosion des Treibstoffs aus dem Flugzeug rauskatapultiert. Beide waren bewusstlos und befanden sich im freien Fall. Jedoch kamen sie schnell genug zu Sinnen, um ihre Fallschirme zu öffnen. Sie waren nur noch ein paar hunderte Meter vom Boden entfernt. Ende des Zitats. Sergeant John Bremner, Co-Pilot Kenneth Stanbridge und Funker Eric Arthur Church sind alle auf dem Berlin 1939-1945 Commonwealth War Grave Cemetery gegraben. Fotos von den Besatzungsmitgliedern und weitere Unterlagen sind im Anhang verfügbar. Heute schenke ich Sergeant John Bremner, Kenneth Stanbridge und Eric Arthur Church eine weiße Rose am Berlin 1939-1945 Commonwealth War Grave Cemetery. Ihr seid unvergessen. Bevor wir die nächste Geschichte hören, haben wir im zweiten Teil des Podcasts ein Interview mit Professor Rainer Hering über die Emotionalität der Geschichte und das Thema Erinnerungskultur. Herr Rainer Hering ist Historiker, Archivar und Professor für Neuere Geschichte und Archivwissenschaft an der Universität Hamburg. Er selbst studierte Geschichtswissenschaft, evangelische Theologie und Erziehungswissenschaft. Von 1987 bis 2006 war er tätig als Leiter der Fachabteilung im Staatsarchiv Hamburg. Seitdem arbeitete er als Leiter des Landesarchivs Schleswig-Holstein. Viele Grüße dieses Mal aus Hamburg und natürlich im Namen vom Volksbund und Herrn Bayer auch. Und herzlich willkommen zum Podcast. Können Sie sich kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Rainer Hering. Ich leite das Landesarchiv Schleswig-Holstein und bin Professor für Neuere Geschichte und Archivwissenschaft an der Universität Hamburg und an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir sind sehr gespannt, dass wir dieses Interview mit Ihnen durchführen können. Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie sich viel mit dem Thema Erinnerungskultur beschäftigt, Aber viele Kritiker geben an, dass Erinnerungskultur oft als leeres Schlagwort verwendet werden kann, insbesondere in der Politik. Deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie unsere ZuhörerInnen Ihr Verständnis von Erinnerungskultur erklären können, beispielsweise, was bedeutet Erinnerung und warum ist sie so zentral für unsere Gesellschaft?
Ja, ich glaube, dass Erinnerungskultur kein leeres Schlagwort ist, sondern wichtig ist, weil wir, um die Gegenwart zu verstehen und die Zukunft gestalten zu können, wir die Vergangenheit kennen müssen. Wir müssen wissen, was ist passiert, welche Traditionen haben uns geprägt, haben Menschen geprägt, haben verschiedene Nationen geprägt, auch in ihrem Verhältnis zueinander. Wenn wir das nicht wissen, dann können wir die Gegenwart nicht verstehen und können wir dann auch die Zukunft nicht konstruktiv gestalten. Und von daher ist es wichtig, sich mit Erinnerungskultur zu beschäftigen, um eben zu schauen, wie ja, ist man mit Erinnerung umgegangen und was hat sich verändert, weil ja Erinnerung kein absoluter Wert ist, sondern ja auch immer relativ im Kontext steht. Und diese Kontexte muss man kennen, man muss wissen, was wird erinnert, man muss auch danach fragen, was wird nicht erinnert, was wird zu welchen Zeiträumen beispielsweise ausgeblendet und was steht politisch im Mittelpunkt oder gesellschaftlich im Mittelpunkt. Und dafür ist Erinnerungskultur wichtig als Forschungszweig, aber auch als ja, ganz deutlich gelebter Bereich von Verständigung und Kommunikation.
Ja, und wie Sie schon erwähnt haben, ist die Geschichte und auch natürlich Erinnerung eine starke Identitätsfrage. Also inwiefern ist Geschichte ein emotionales Thema auch?
Geschichte ist insofern für viele Menschen emotional, weil es sie persönlich betrifft. Am deutlichsten sieht man das ja am Beispiel kriegerische Auseinandersetzungen. Da sind Menschen betroffen, da sind Verwandte, Vorfahren betroffen, Menschen, die getötet werden, die verletzt werden, Familien, die fliehen müssen aus Gebieten, die besetzt wurden oder die eben auch von Truppen vertrieben wurden. Und von daher ist Geschichte emotional, gerade weil es viele betrifft, konkret, aber auch weil viele Menschen sich mit dem Schicksal ihres Ortes, aber auch ihres Landes identifizieren. Gerade nach dem Ersten Weltkrieg gab es viele Menschen, die die Kriegsniederlage persönlich als Schicksal empfunden haben, die die Gebietsverluste, vor allem die deutschen Kolonien, die ja dann nicht mehr bestanden, als auch ganz persönlich für sich selbst negativ empfunden haben. Und von daher ist Geschichte auch immer emotional.
Ja, natürlich gibt es auch in der Geschichte so viele verschiedene Perspektiven. Und natürlich sind die nationalen Narrative von Deutschland und Großbritannien sehr unterschiedlich. Ich komme aus Großbritannien. Aber denken Sie, dass es möglich wäre, mit diesen geteilten Geschichten unsere Erinnerungskulturen zusammenzubringen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, zunächst einmal muss jedes Land die eigene Erinnerungskultur kennen oder die Personen, die sich darüber austauschen. Und man muss das dem jeweiligen Gegenüber offenlegen und deutlich machen, warum wie bestimmte Narrative entstanden sind, warum bestimmte Dinge erinnert werden oder andere nicht und welche Bedeutung diese Erinnerung hat. Und ich glaube, dass man dann auch ein gemeinsames Verständnis finden kann, wenn man eben die Erinnerung des Gegenübers der anderen Seite anerkennt, um auch auf der Basis unterschiedlicher Erinnerungen, unterschiedlicher Narrative eine gemeinsame Zukunftsperspektive, gerade auch durch ein gemeinsames Erinnern, das im Einzelnen immer unterschiedlich sein mag und kann, dann auch zu entwickeln ist. Ich selbst habe bei einem Besuch in Warschau vor 2 Jahren erlebt, wie stark diese Stadt geprägt ist vom Warschauer Aufstand und der brutalen Niederschlagung durch deutsche Truppen 1944. Und das prägt Familien bis heute. Da gab es 30.000 bis 50.000 Tote. Und das ist ein Thema in Familien. Das ist etwas, was man hier nicht wahrnimmt oder lange Zeit nicht wahrgenommen hat in Deutschland. Aber es ist wichtig, um eben zum Beispiel auch die polnische Seite verstehen zu können. Und genauso ist das in Großbritannien und Deutschland der Fall. Die Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg, die Angriffe der Deutschen, es ist ja immer ein Angriffskrieg gewesen auf Großbritannien, dann die Verteidigungsangriffe zurück. Gerade Hamburg ist ja auch sehr stark geprägt worden von der Operation Gomorra 1943 im Juli, wo Zehntausende gestorben sind, wo große Teile der Stadt zerstört wurden. Und darüber muss man reden, auch wie es erinnert wird, um dann eben gemeinsam eine Perspektive zu finden, zum Beispiel eben um kriegerische Auseinandersetzungen auch zu verhindern und zu einer gemeinsamen, konstruktiven Erinnerung zu gelangen.
Ja, und wie wir schon besprochen haben, gibt es immer die Frage, wie wir die Geschichte eigentlich erinnern können. Also wir finden uns gerade im Jahr 2023, ungefähr 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Fast alle Menschen, die Kriegszeit erlebt haben, werden in den nächsten Generationen einfach nicht mehr da sein, um uns ihre Geschichten zu erzählen. Also, was wird Erinnerungskultur für die zukünftigen Generationen bedeuten, die vielleicht keine persönliche Verbindung mit den Weltkriegen haben?
Zum einen, glaube ich, ist es ganz wichtig, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die man noch interviewen kann, zu interviewen, möglichst auch in Video-Interviews, damit man auch Gesichter sieht, Ausdrucksformen sieht, Emotionen sieht beim Erinnern. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Erinnerung verstehen zu können. Es gibt ja sogar auch Versuche, dann durch Hologramme Verstorbene wieder virtuell sichtbar zu machen. Das sind neue Formen, auf die dann sich alle Gedenkorte auch einstellen müssen und eben sehen müssen, wir haben diese Zeitzeuginnen und Zeitzeugen nicht mehr. Und dieser Zustand ist ja schon zum Teil da, beziehungsweise steht ja auch kurz bevor. Und darauf muss man reagieren und zu schauen, wie kann man trotzdem auch emotional Menschen ansprechen für das, was passiert ist, für die Bedeutung von Erinnerung. Und das geht, so glaube ich, wirklich sehr gut mit konkreten Erinnerungen, schriftlich, auf Tonträgern, aber vor allem eben auch auf Bildträgern, dass man Menschen wirklich sieht, fassen kann und auch Identifikationsmöglichkeiten anbieten kann. Das United States Holocaust Memorial Museum in Washington beispielsweise bietet den Besuchern die Möglichkeit, eine Karte zu nehmen nach Geschlecht und Alter, die einem selbst etwa entspricht, um dann den Rundgang durch die Holocaust-Ausstellung auch an einem konkreten Schicksal dann vollziehen zu können, mit dem man sich identifizieren kann. Und ich glaube, dass bei aller Bedeutung wissenschaftlicher Aufarbeitung für die Vermittlung Identifikationsangebote sehr wichtig sind, um Menschen eben auch mit dieser Erinnerung vertraut zu machen und sie nachvollziehbar werden zu lassen.
Ja, und wir haben, also jedes Jahr werden Tausende von Büchern über die Kriegszeit veröffentlicht. In denen werden Soldaten und Gefallenen oft als reine Statistik dargestellt, obwohl natürlich jeder Soldat seine eigene Geschichte, Familie und Erinnerungen hat. Wie können wir deswegen die Geschichte mit Menschlichkeit erzählen?
Ich denke, wir brauchen beides. Wir brauchen zum einen Strukturen, Entwicklungsprozesse, Statistiken, um Dinge vergleichbar werden zu lassen. Aber wir brauchen auch, wie eben schon angedeutet, wir brauchen auch persönliche Schicksale, damit Geschichte auch konkret erfahrbar wird. Und es ist etwas anderes zu lesen, wenn man nur sieht, so und so viele tausend Leute wurden bei Luftangriffen getötet oder verletzt oder mussten fliehen. Aber wenn man die konkreten Geschichten sich anschaut, dann wirkt das ganz anders und die Geschichte lässt sich auch viel tiefer und viel persönlicher vermitteln. Also diese Erinnerungen und Geschichten müssen natürlich auch überprüft sein. Das muss eine wissenschaftliche Fundierung haben, das ist klar. Aber ich glaube, dass die Ansätze ganz wichtig sind, um Menschen mit Geschichte vertraut zu machen und auch gerade mit der Bedeutung von Geschichte und von Erinnerung.
Ja, und die Geschichte geht natürlich um Menschen, aber es geht auch um Politik. Es wird oft argumentiert, dass Geschichte eine Frage der Macht ist. Laut Ihrer Auffassung ist es möglich, die Geschichte ohne Vorurteil zu erzählen?
Also letztlich ist jede Darstellung von Geschichte immer eine partielle Darstellung. Es ist eben nicht möglich, alles und ausgewogen darzustellen. Das wäre gar nicht lesbar oder vermittelbar. Es ist aber wichtig, glaube ich, dass man die eigenen Fragestellungen klar benennt, die Voraussetzungen, vor welchem Hintergrund man sich was anschaut, welche Quellen man benutzt hat, damit die Ergebnisse überprüfbar sind, damit man auch weiß, auf dieser Quellenbasis, mit dieser Fragestellung komme ich zu diesem Ergebnis. Dann ist das auch nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wie weit man immer über eigene Vorurteile und Wahrnehmungen reflektieren kann. Man sollte es auf alle Fälle tun. Man sollte sich aber auch klar darüber sein, dass man sich nicht selbst, glaube ich, hundertprozentig durchreflektieren kann und auch immer sehen muss, dass man vielleicht auch Dinge unbewusst mit übernimmt, die man vielleicht gar nicht übernehmen will und vermitteln will. Deswegen ist es auch immer gut, wenn mehrere Personen auf einen Text beispielsweise schauen, um eben auch dann die Darstellung zu hinterfragen. Das ist, glaube ich, eine gute Grundlage und so lässt sich, glaube ich, möglichst weitgehend Geschichte ohne Vorurteile auch vermitteln, aber immer mit einem gewissen Restrisiko. Wir sind halt Menschen und keine programmierbaren Maschinen.
Ja, das stimmt. Und Sie haben über die Wichtigkeit von Quellen gesprochen und welche Quellen man vertrauen kann. Gibt es eine Wahrheit über Geschichte oder glauben Sie, dass es mehrere Wahrheiten gibt?
Also ich glaube, dass es grundsätzlich nicht die eine Wahrheit gibt und allein schon der Begriff, was wirklich Wahrheit ist, ist ja auch umstritten, weil eine identische Situation wird von mehreren Menschen unterschiedlich wahrgenommen und für jeden ist das, was sie an diese Situation erinnern, wahr, weil sie es so wahrgenommen haben. Deswegen muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es nicht die eine Wahrheit und die eigene Geschichte und die eine Geschichtsdarstellung gibt, sondern es gibt immer mehrere Möglichkeiten und man muss diese eben auch zusammensehen und man darf nicht sagen, so jetzt habe ich die einzige, die wahre, die wirkliche Sicht auf die Geschichte und die ist es jetzt. Dafür verändert sich, und das zeigt ja auch die Geschichte selbst, weil sich ja auch die Geschichtswissenschaft und die Fragestellungen verändern. Und je nach neuer Fragestellung wird der Blick auf Geschichte auch ganz anders. Beispielsweise durch die Frauen- und Geschlechtergeschichte, vor allem seit den 70er, 80er Jahren, wird Geschichte einfach auch anders wahrgenommen. Oder durch die Alltagsgeschichte, die ja auch in den Spät-70ern, vor allem 80er, 90er Jahren eine sehr starke Resonanz fand, kommen plötzlich ganz andere Aspekte, ganz andere Menschengruppen in den Mittelpunkt von Geschichtsdarstellung, die da vorher nicht waren. Lange Zeit waren es die großen Männer, die Geschichte machen. Und dann kommen eben auch die kleinen Frauen, um es mal so zu formulieren, mit hinzu. Und mittlerweile gibt es auch Mensch-Tier-Beziehungen als Blick auf Geschichte. Und von daher ist das einfach sehr, sehr vielfältig. Und ich glaube, wir müssen halt aushalten, dass es nicht die eine Sicht auf Vergangenheit gibt und schon gar nicht die eine Wahrheit, sondern es gibt unterschiedliche Blickwinkel mit verschiedenen Fragestellungen, die dann dazu führen, dass man ein bestimmtes Bild von Geschichte ermittelt. Und das eine Bild gibt es nicht, sondern es gibt immer mehrere, die nebeneinander stehen. Und es wird in der Zukunft auch Fragestellungen und Blickwinkel geben, die wir heute noch gar nicht kennen.
Ja, das ist sehr interessant. Und es gibt viele Organisationen, die für Erinnerungskultur verantwortlich sind. Wie schätzen Sie insbesondere die Rolle des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Erinnerungs- und Gedenklandschaft ein?
Also ich denke, dass der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge schon seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle der Erinnerung an konkrete Einzelschicksale spielt, dadurch, dass eben Gräber erhalten wurden, Gräber von Soldaten und damit auch Erinnerung für Familien. Beispielsweise, ich selbst habe einen Großvater, den ich nie kennengelernt habe, weil er im April 1945 im Krieg gestorben ist und lange Zeit das Grab, weil es eben im Bereich der damaligen DDR lag, nicht zugänglich war. Und es ist so, auch im Blick auf andere Länder, ist es schon wichtig, dass man weiß, dass da ein Grab die letzten Reste eines Menschen gepflegt wurden, dass die Erinnerung an eine konkrete Person eine Rolle spielt. Das ist für Familien und Einzelpersonen sehr wichtig. Und inzwischen hat ja auch der Volksbund ganz andere Aufgaben mit übernommen und sein Spektrum im Bereich der Erinnerungskultur deutlich erweitert. Und von daher, glaube ich, ist er einer der wichtigen Träger von Erinnerungskultur auf unterschiedlichen Ebenen, aber eben eine Organisation, die seit Jahrzehnten da auch eine ja, deutliche Linie verfolgt, die bis heute wichtig ist.
Ja, Professor Rainer Hering, das war eigentlich meine letzte Frage. Das war eine sehr spannende Diskussion. Vielen Dank für Ihre Zeit und ja, das war ein sehr spannendes Gespräch.
Vielen Dank für die Fragen. Ich hoffe, technisch hat jetzt alles geklappt.
Ja, ich auch.
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir, wenn Ihr Podcast fertig ist, dann den auch zukommen lassen können.
Ja, ich werde das auf jeden Fall machen. Vielen Dank. Das war eine sehr spannende Diskussion. Nun hören Sie unsere zweite Geschichte. Diese Geschichte handelt vom Lancaster Squadron 550 und Flight Sergeant Andrew Hunter Stockton. Die Fliegerstaffel hatte ihren Hauptsitz in North Killingholm, Lincolnshire in Großbritannien und bestand aus 8 Männern. Dem Airbomber Andrew Hunter Stockton, dem Flight Sergeant Edward Woodger, Sergeant David Lynn Jones, dem Navigator John David McIntosh und den Fliegerschützen Sergeant Richard Walter Wivell, Sergeant Victor Hugo Mate und Sergeant Donald Wilson. Am 16. Februar 1944 flog die Staffel nach Berlin. Aber die deutschen Jägerleitstellen hatten sie schnell ausfindig gemacht. Während des Bombenschlags ist der Lancaster-Bomber im Tribum abgestürzt, einer Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Rügen. Alle Männer kamen ums Leben. Zunächst wurden die Gefallenen auf dem Friedhof Tribum gegraben. Im Jahr 1949 wurden die Männer dann auf dem Berlin 1939-1945 Commonwealth War Grave Cemetery umgebettet. Aber wer genau waren diese Männer? Was waren ihre Erlebnisse, ihre Erinnerungen? Ich möchte mich in dieser Geschichte auf Airbomber Andrew Hunter Stockton konzentrieren, der nur 20 Jahre alt war. Stockton wurde in Sussex, New Brunswick, am 18. August 1923 geboren. Sein Vater war professioneller Künstler und er hatte 2 Brüder, Brian Alfred und Charles William. Als Jugendlicher war Stockton Schüler an der Sussex High School. Danach immatrikulierte sich in den Jahren 1941 bis 1942 an einem Maschinenbaukurs. In seiner Freizeit war Stockton sehr athletisch und trieb viel Sport, wie Fußball und Hockey. Nach seinem Studium wurde Stockton Pilot. Am 9. Februar 1942 trat er in die Royal Canadian Air Force ein. In Ontario musste Stockton seinen ersten Alleinflug schaffen. Aber es gab einen Unfall mit seinem Flugzeug, ein Tagemoss, der zum Absturz führte. Jedoch wurde er glücklicherweise nicht schwer verletzt und wurde dann in Großbritannien am 17. April 1943 eingezogen. Hier trat er dem Lancaster Squadron 550 ein. Ein Jahr später, im Jahr 1944, fiel er im Einsatz. Wir haben einen Brief an die Familie vom Navigator John McIntosh, der ein enger Freund Stocktons war und ebenfalls bei dem Absturz ums Leben kam. Es ist stark davon auszugehen, dass auch Stocktons Familie einen solchen Brief erhielt. Für den Podcast übersetzte ich den Brief, aber das originale Dokument steht im Anhang zur Verfügung. Hier der Brief an McIntoshes Familie. Sehr geehrte Frau McIntosh, wir bedauern den Verlust Ihres Sohnes, Pilot Officer John David McIntosh, sehr, der während der Operationen gegen den Feind am 15. Februar 1944 ums Leben kam. Jedoch haben wir einen Bericht von unserem Forschungsdienst für Vermisstenfälle bekommen, in dem es heißt, dass die Gräber Ihres Sohns und seiner Staffel auf dem Friedhof Tribum in Deutschland entdeckt wurden. Nun wurden sie auf dem Berlin 1939-1945 Commonwealth War Grave Cemetery umgebettet, der sich 8 Meilen von Berlin entfernt befindet. Ihr Sohn wurde im Grab 19, Reihe L, Platz 6, umgebettet. Die anderen Männer seiner Staffel wurden in den Gräben 18, 17, 16 und 15 umgebettet. Pilot Officer Andrew Hunter Stockton wurde im Grab 17 umgebettet. Diese Umbettung passierte in Übereinstimmung mit dem Regelwerk für Nationen aus dem Commonwealth, das alle britischen Luftwaffenangehörigen, die in Deutschland ruhen, auf dem Berlin 1939-1945 Commonwealth War Grave Cemetery umgebettet werden. Die Imperial War Grave Commission wird sich um die Gräber ihres Sohns und seiner Staffel kümmern, wovon Kanada Mitglied ist. Der Friedhof wird durch Landschaftsgärtnerei und das Anpflanzen der Bäume, Büsche und Blumen verschönert sein. Die Kommission wird auch einen permanenten Grabstein für ihren Sohn errichten. Sie werden einen Brief bekommen, wenn der Grabstein fertig ist. Ich hoffe, dass die Kenntnis der Ruhestätte ihres Sohnes ein Trost ist. Ende des Briefes. Ich wählte diese Geschichte, weil sie so eng mit verschiedenen Emotionen verbindet ist. Beide Marjorie Acorn, Schwester von Sergeant John Bremner und die Mutter von Pilot John McIntosh, entdeckten nach Jahren der Ungewissheit die Ruhestätte ihrer Angehörigen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es wäre, so lang im Ungewissen, um den Verbleib zu sein und dann solche Nachrichten zu bekommen. Vielleicht wäre es eine Erleichterung, aber auch natürlich schmerzhaft. Ich hoffe, dass ich in dieser Folge des Podcasts die Geschichten von Halifax Squadron 102 und Lancaster Squadron 550 mit Menschlichkeit, Respekt und Mitgefühl erzählte. Zum Abschluss des Podcasts hören wir ein Interview mit Professor Helmut Körnig über die Zukunft von Erinnerungskultur und die Geschichte als eine Frage der Politik. Professor Helmut Körnig ist Politikwissenschaftler und war Universitätsprofessor am Institut für politische Wissenschaft Aachen von 1994 bis 2017. Er selbst studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Philosophie in München. Im Lauf seiner Karriere beschäftigt Körnig sich bereits viel mit den Themen wie politische Philosophie, Nationalsozialismus und Erinnerungskultur. Hallo?
Sie können mich hören?
Ja, genau. Können Sie mich gut hören auch?
Ich kann Sie sehr gut hören und sehe Sie und ja, wunderbar.
Super, super. Also ganz liebe Grüße aus Berlin Und im Namen von Herrn Bayer auch. Wir sind sehr gespannt, dass wir dieses Interview mit Ihnen durchführen können. Also leider haben wir nicht so viel Zeit zusammen. Also ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Interview losgehen.
Gerne.
Super. Also Professor Helmut Koenig, möchten Sie sich kurz vorstellen?
Das kann ich gerne tun. Ich bin mittlerweile emeritiert, also nicht mehr aktiv im Dienst. Ich war viele Jahre Professor für politische Wissenschaft an der RWTH in Aachen und hatte dort den Schwerpunkt politische Theorie und Ideengeschichte und habe mich viele Jahre lang beschäftigt mit der Frage der Bedeutung von Erinnerung, Gedächtnis für Politik, für das politische Handeln, für politische Ordnungen. Und natürlich ist das ein Thema, das man in Deutschland nicht trennen kann von der Frage nach der Bedeutung der Vergangenheit, des Nationalsozialismus, des Holocaust, des Zweiten Weltkriegs. Aber es ist ein Thema, das natürlich auch weit darüber hinausgeht.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Also meine erste Frage ist über die Geschichte und Perspektiven über Geschichte. Also wer hat das Recht, Geschichte zu erzählen?
Naja, im Prinzip hat natürlich jeder das Recht, Geschichte zu erzählen, seine Geschichte oder ihre Geschichte zu erzählen. Und das passiert ja auch tagtäglich, wenn wir Alltagskommunikation haben. Es passiert im Rahmen von Familienbegegnungen, Familienfeiern. Es gibt unterschiedliche Bezugsgrößen, in denen Geschichten im Plural oder Geschichte im Singular erzählt wird. Ja, kaum eine Familienfeier, ohne dass man zurückschaut. Und das Gleiche bezieht sich auf lokale Bezugsgrößen, also auf Dörfer, Stadtteile, Städte, Regionen, Nationen und natürlich auch auf die Menschheit. Etwas anderes ist die Frage, wer wissenschaftliche Geschichtsschreibung macht. Dafür haben wir in modernen Gesellschaften eine eigene Profession, die Historiker, die Geschichtswissenschaft. Und Historiker sind ausgestattet mit einem sehr deutlichen Methodenbewusstsein. Ja, da gibt es Kriterien sozusagen der Analyse und Beschäftigung mit Quellen. Da muss man bestimmte Standards einhalten. Wenn ein Historiker ein Buch schreibt über ein Ereignis, eine Epoche, dann setzt er sich der Kritik anderer Historiker aus, die andere Perspektiven haben. Und dann ist es eine lebendige Auseinandersetzung über die Frage, wie ein bestimmtes Ereignis, eine Epoche zu bewerten ist. Und das ist dann eine öffentliche Diskussion, die darüber jeweils stattfindet. Aber das Wichtige ist, dass wir da eine Unabhängigkeit derjenigen haben, die Geschichte schreiben und auch Geschichte dann an den Universitäten an die Studierenden weiter vermitteln.
Ja, ich stimme dazu. Sie haben diese verschiedenen Standards erwähnt und ich interessiere mich insbesondere für Zeugen und wie glaubwürdig diese Geschichte, die Sie erzählen, sind. Also wir haben natürlich diese persönliche Geschichte, aber wir haben auch diese Geschichten, die akzeptiert werden. Und meine Frage ist über eigentlich Fake News. Also in den letzten Jahren haben wir viele Probleme mit sogenannten Fake News erlebt, besonders in der Politik. Zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz ist es nicht so einfach zu sagen, ob ein Gespräch mit einer bekannten Person wirklich stattgefunden hat. Also deswegen möchte ich fragen, was laut Ihrer Meinung der Einfluss von künstlicher Intelligenz auf Erinnerungskultur sein wird?
Ja, vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu dem, was Sie am Anfang jetzt überlegt haben, nämlich die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Zeitzeugen. Es gibt unter den professionellen Historikern immer die Aussage, es gibt keinen größeren Feind einer objektiven Geschichtsschreibung als die Erinnerung von Zeitzeugen. Ja. Das heißt, wir haben es generell bei dem Gedächtnis mit einem sehr unzuverlässigen Vermögen zu tun. Also wir alle neigen dazu, unsere Erinnerungen, zu beschönigen. Niemand erinnert sich wirklich gerne an Situationen, in denen er sich blamiert hat, in denen er nicht gerade überzeugende Haltungen an den Tag gelegt hat. Es gibt eine schöne Sentenz eines berühmten deutschen Philosophen aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also von Friedrich Nietzsche, und der sagte mal: Das bin ich gewesen, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht gewesen sein, sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich und endlich gibt das Gedächtnis nach. So, eine sehr schöne Sentenz, weil sie die Differenz aufmacht zwischen Stolz und Gedächtnis. Also, generell gilt, ist auch von der Psychologie und von der psychologischen Wissenschaft vielfältig untersucht, dass das Gedächtnis ein sehr unzuverlässiges Vermögen ist und wir alle das eher beschönigen. Was Ihre Frage nach der künstlichen Intelligenz angeht, so wird das Problem dadurch dann sicher noch einmal gesteigert. Aber das bezieht sich dann nicht nur auf die Frage der Erinnerungen und des Gedächtnisses, sondern das ist natürlich ein Phänomen, das dann sämtliche Erörterungen und Debatten in der politischen Öffentlichkeit tangiert. Ja. Wenn wir nicht mehr sicher sein können, dass wir es mit einer Person zu tun haben, mit der wir uns unterhalten, so wie wir jetzt uns unterhalten und ich sie sehen kann und ich davon ausgehe, dass sie diejenige sind, als die sie sich ausgeben. Wenn das nicht mehr garantiert ist, wenn das in Frage steht, dann haben wir tatsächlich noch mal ein neues und zusätzlich und schwieriges und komplexes Problem. Und ich habe darauf keine wirkliche Antwort. Ich weiß nur, dass das die Lage enorm komplizieren wird, weil zur Kommunikation, zum Gespräch gehört dazu, dass wir sicher sein können, es mit einem Partner, einer Partnerin auf Augenhöhe zu tun zu haben und nicht mit einer Maschine.
Ja, das stimmt. Und Sie haben mit diesem schönen Zitat von Nietzsche über die verschiedenen Perspektiven von Geschichte gesprochen und inwiefern diese Geschichten von verschiedenen Menschen subjektiv oder objektiv sind. Also kann man sagen deswegen, dass die Geschichte relativ ist?
Ich würde vorschlagen, zu unterscheiden an der Stelle. Es gibt bestimmte Dinge, die gehören einfach in das Reich der Tatsachen und der Tatsachenwahrheiten. Und die sind in meinen Augen unbestreitbar und es wäre völlig verrückt, sie zu bestreiten. Also, nach allem, was wir wissen, ist die deutsche Armee zu Beginn des Ersten Weltkriegs in Belgien einmarschiert und nicht umgekehrt. Ja? Und es ist eine Tatsachenwahrheit. Das Gleiche gilt für die Gegenwart. Nicht die Ukraine ist in Russland einmarschiert, sondern umgekehrt. Russische Soldaten sind in die Ukraine einmarschiert. Das ist das, was ich meine mit unbezweifelbaren Tatsachenwahrheiten. Dass es auch immer einige gibt, die das bestreiten, das lässt sich offenbar nicht vermeiden. Dann kommt natürlich sofort hinzu, dass diese Tatsachen in größere, wie wir dann sagen, Erzählungen eingebaut werden. Wir erzählen immer auch eine Geschichte. Und diese Geschichte ist sicherlich immer, wie Sie sagen, auch subjektiv, die wir dann erzählen. Aber es ist nicht vollkommen willkürlich, weil diese Geschichten, die wir dann erzählen, sich ja schon auf die genannten Tatsachen beziehen müssen und von daher ihre Plausibilität erreichen oder eben manchmal auch nicht erreichen. Also ist die Antwort auf Ihre Frage: Nein, es ist nicht alles relativ. Es gibt eine Reihe von Tatsachen, Wahrheiten, die nicht zu leugnen sind. Und ja, es gibt natürlich unterschiedliche Perspektiven auf diese Tatsachen, ja, und unterschiedliche Erzählungen, in die diese Tatsachen eingebaut und integriert werden.
Ja, und diese nationalen Narrativen sind oft eng mit Emotionen verbunden. Und ich würde gerne fragen, inwiefern Geschichte emotional oder politisch ist oder sind beide Aspekte verbunden?
Naja, sicher sind beide Aspekte verbunden. Und im Zeitalter des Nationalen war es eigentlich immer so, im Zeitalter des Nationalen war es so, dass die Nation und die Geschichte der Nation das höchste Gut war und man keinerlei Dinge erzählen durfte, die diese Bedeutung des Nationalen in Frage gestellt haben. Da war also das Nationale auch mit sehr, sehr heftigen Emotionen ausgerüstet und ausgestattet. Wenn wir, was gegenwärtig ja der Fall ist, eher in einem postnationalen Zeitalter leben, wo also die Konflikte jedenfalls in Europa, in Westeuropa, auch in Osteuropa zwischen den Nationen nicht mehr diese große Rolle spielen, dann relativiert sich auch die emotionale Aufladung der Nationalgeschichten. Und gleichwohl ist es so, und das können wir auch am deutschen Beispiel sehr gut natürlich sehen, dass die Auseinandersetzung mit der Geschichte und mit den Schandtaten der eigenen Geschichte mit viel Emotionen besetzt ist. Also, wenn man sich beschäftigt mit der Geschichte der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und an die Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen, dann sehen wir, dass das in der bundesrepublikanischen Gesellschaft immer mit heftigen emotionalen Konflikten verbunden gewesen ist. Wir nennen das ja in der Bundesrepublik oder haben das früher oft genannt, es geht um die Vergangenheitsbewältigung, heute sprechen wir von Erinnerungskultur, aber das betrifft jeweils das Selbstbild zwischen den Generationen. Dieses Thema war lange Jahre in der Bundesrepublik verbunden mit der Thematisierung der Schuld, die die erwachsenen Generationen unter dem Nationalsozialismus auf sich geladen hat und für die sie gerade stehen muss. Und deswegen gab es immer heftige, emotional bestimmte Auseinandersetzungen über dieses Thema. Also insofern ist es beides. Es ist natürlich politisch und es ist natürlich auch emotional hochgradig aufgeladen.
Ja, ich stimme dazu und ich denke, das ist sehr wichtig zu anerkennen, ist, dass die Geschichte und Erinnerung auch eine Identitätsfrage ist. Und natürlich sind die nationalen Narrative von Deutschland und Großbritannien sehr unterschiedlich. Wenn die Geschichte so eng mit Fragen der nationalen Identität verbunden wird, ist es möglich, die Erinnerungskulturen von verschiedenen Nationen zusammenzubringen?
Ja, also zunächst mal ist, glaube ich, wichtig festzuhalten, was Sie gerade selber betont haben, nämlich wir haben unterschiedliche Erinnerungen in den Nationalstaaten, in den Einzelstaaten. Also in Großbritannien, in England spielt die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg immer noch eine sehr viel größere Rolle,
ja,
scheint mir,
genau,
als in Deutschland. Fall ist. Also wir haben es zu tun mit dem Great War und das ist ein Thema, das für England eine andere Bedeutung hat als für uns. Man muss, scheint mir, nicht den Versuch machen, mit aller Macht und Gewalt solche unterschiedlichen Perspektiven unter einen und den gleichen Nenner zu bringen, weil das die Unterschiede vorschnell nivelliert. Gleichwohl, das Wichtige an dieser Überlegung ist, dass es vielleicht zu der größten Herausforderung der Geschichtsschreibung gehört, die Geschichte aus der Perspektive der anderen darzustellen. Ich glaube, der französische Erinnerungsphilosoph Paul Ricoeur hat das mal so formuliert. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das von Ricoeur kommt oder von einem anderen Autor kommt. Dass die größte Herausforderung in der Geschichtsschreibung eigentlich ist, die historischen Entwicklungen aus der Perspektive der anderen und des anderen darzustellen. Das ist schwierig, aber natürlich nicht unmöglich. Im Blick auf die Geschichte des Holocaust, der Vernichtung der europäischen Juden, ist es ja von zentraler Bedeutung, diese Geschichte aus der Perspektive der Opfer, der jüdischen Opfer zu erzählen und darzustellen. Und das ist zum Beispiel in der sehr umfangreichen Analyse von Saul Friedländer in meinen Augen auf exemplarische und vorbildliche Weise erfüllt worden. Es gibt auch andere Beispiele dafür, dass man einen, wenn man so will, übernationalen, unabhängigen Standpunkt einnehmen kann, um Geschichte darzustellen. In meinen Augen ist etwa Hannah Arendts Buch über Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, das 1951 zum ersten Mal erschienen ist, also in relativ großer Nähe noch zum Zweiten Weltkrieg, 1955 zum ersten Mal auf Deutsch erschienen ist. Also Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft ist dafür ein gutes Beispiel, weil sie dort nicht aus der Perspektive der deutschen Geschichte schreibt, sondern eine unabhängige Position einnimmt und dort eine sehr, sehr breit gefächerte Analyse der Elemente und Ursprünge dieser totalen Herrschaft versucht zu entwerfen.
Ja, und wir haben über die Geschichte von sogenannten anderen gesprochen. Und für mich ist es immer politisch, welche Geschichte erzählt werden. Wie Sie schon wissen, mache ich gerade dieses Forschungsprojekt, das viel mit den Friedhöfen in der ehemaligen britischen Besatzungszone Berlin zu tun hat. Insbesondere die Berlin Commonwealth War Grave Cemetery. Jedoch habe ich gerade ein Problem mit dem Begriff Commonwealth, die so viele verschiedene Nationen umfassen sollte. Mein Problem liegt daran, dass die nicht-westlichen Soldaten und Gefallenen immer ganz an der Ecke des Friedhofes geschoben werden, also ob sie vielleicht nicht gleichwertig sind. Also meine Frage geht darum, wie können wir sicherstellen, dass die Gefallenen aus der Kriegszeit unabhängig vom Geschlecht, Hintergrund und Religion erinnert werden?
Sie haben ja eigentlich schon in Ihrer Frage die Antworten mitgeliefert. Denn man müsste dann nach anderen Kriterien Ausschau halten, in denen man solche Anordnungen auf den Kriegsgräberstätten und Friedhöfen vornimmt. Und dann kann man sich ja Kriterien vorstellen, die nicht auf die nationale oder geschlechtliche oder sonst welche Zugehörigkeiten zielen, sondern zum Beispiel auf das Alter, auf den Todestag, also eine Chronologie macht oder alphabetisch nach den Namen vorgeht. Also etwas neutralere Kriterien anlegt, die nicht dieses Element der Diskriminierung enthalten. Insofern glaube ich, gibt es dafür eigentlich schon Lösungen, müsste es eigentlich geben.
Ja, und wir haben ein bisschen über Neutralität gesprochen, aber in der Politik sowie in der Geschichte gibt es immer Täter und Opfer. Aber manchmal ist es schwierig zu sagen, wo die Grenze dazwischen liegt. Deswegen möchte ich fragen, was halten Sie von Cancel Culture und seinen Einfluss auf die Erinnerung der Geschichte, insbesondere die Epoche, die wir als Nationen bedauern, sowie Kolonialismus in Großbritannien und Nationalsozialismus in Deutschland?
Cancel Culture ist ein unangenehmes Phänomen. Und dahinter steht, glaube ich, das etwas verzweifelte Bemühen einer Reinigung der Geschichte, einer nachträglichen moralischen Korrektur der Geschichte. Und das führt eigentlich zu einer Fiktionalisierung. Und das ist ausgesprochen schwierig und etwas, was uns nicht weiterhilft. Man muss natürlich, glaube ich, jeden einzelnen Fall genauer angucken. Generell gilt, die gegenwärtigen Diskussionen jetzt in der Bundesrepublik über das Thema Kolonialismus sind relativ jung. Das Thema des Kolonialismus ist in der deutschen Öffentlichkeit bislang kaum behandelt worden. Es ist ein jüngeres Phänomen. Es unterscheidet uns sicher sehr, sehr stark von den Diskussionen in England und Großbritannien. Es ist in meinen Augen ein völliger Irrweg, wenn man den Kolonialismus jetzt ausspielt, gleichsam gegen die Bedeutung des Nationalsozialismus in der deutschen Geschichte. Das passiert ja gegenwärtig in einigen Stimmen, die in dieser Diskussion sich zu Wort melden. Ich glaube, der Kolonialismus gehört in die Geschichte der Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Und ich halte es für sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, dass wir uns in Deutschland langsam aber sicher dieser Frage der Bedeutung des Kolonialismus nähern. Bei anderen Phänomenen der Cancel Culture, die nahe an die Zensur reichen, habe ich entschiedene Einwände. Es gab vor einiger Zeit, ich weiß nicht, das werden Sie nicht mitbekommen haben, ist noch gar nicht so lange her, zum Beispiel eine Diskussion über einen Roman eines deutschen Nachkriegsautors Wolfgang Köppen, über einen Roman Tauben im Gras hieß. Diesem Roman wurde vorgeworfen, dass er rassistische Sprache benutzt und man solle ihn deswegen nicht mehr in den deutschen Schulen behandeln. Und nun muss man einfach genauer hingucken, dass in diesem Roman die rassistische Sprache nicht identifikatorisch benutzt wird, sondern aufgegriffen wird, gerade damit man sich über sie auseinandersetzt und über Diskriminierungen verständigt. Also es ist sozusagen ein Zitat, was in diesem Roman dann passiert, wenn dort immer häufig das N-Wort benutzt wird oder andere diskriminierende Sätze formuliert sind. Und wenn man nicht mehr in der Lage ist, unterschiedliche Schichten wahrzunehmen, die in Literatur zur Anwendung kommen, dann ist es um unsere Diskussionsfähigkeit wirklich nicht mehr gut bestellt.
Ja, und wie Sie schon erwähnt haben, ist die Kolonialismus gerade ein sehr umstrittenes Thema in Großbritannien. Und ich habe eine ähnliche Frage über deutsche Geschichte. Also, so wie Kolonialismus in Großbritannien, ist Nationalsozialismus eine bedauerliche Zeit für Deutschland. Wenn der Nationalsozialismus so eine große Rolle in der deutschen Geschichte gespielt hat, wie können wir zukünftige Generationen mit dieser Epoche der deutschen Geschichte umgehen? Also, wenn sie vielleicht keine persönliche Verbindung mit dieser Zeit haben?
Das ist ja genau das, was gegenwärtig schon der Fall ist. Die Generation, die den Nationalsozialismus zu verantworten hat, stirbt aus. Diejenigen, die im Nationalsozialismus als Erwachsene eine berufliche oder andere Rolle gespielt haben, sind heute über 90 Jahre alt. Es gibt ja noch ein paar Prozesse gegen und wegen NS-Verbrechen. Da sind die Angeklagten meistens ja, über 90. Und natürlich ist es aber so, dass die persönliche, jetzt sagen wir, Betroffenheit über die unmittelbare Erlebnisgeneration, wie das häufig genannt wird, hinausreicht. Auch die Kinder und die Enkel haben es nicht sonderlich gern, wenn ihr Opa oder die Oma eine glühende Anhängerin oder ein Anhänger des NS gewesen ist und ein Täter war. Na? Ich kenne auch in meiner Generation, und das ist im Grunde die Kindergeneration, viele, die lieber nicht so genau wissen wollen, was die eigenen Eltern unter dem Nationalsozialismus gemacht haben, etwa wenn sie als Soldaten tätig gewesen sind im Feldzug im Osten. Also es gibt diese Betroffenheit, die über die Generationen hinweg reicht. Gleichwohl haben Sie recht mit Ihrer Frage. Es rückt weiter weg. Das ist ganz unvermeidlich. Und daraus ergibt sich die Frage, was die jeweilige politische Kultur oder die politische Gemeinschaft mit diesem Thema macht. Und das ist dann der Übergang, wie die Experten sagen, vom kommunikativen Gedächtnis ins kulturelle Gedächtnis. Also wenn wir in der Bundesrepublik die Erinnerung an den Nationalsozialismus wachhalten wollen, dann geht es nur noch, indem wir im öffentlichen Raum Monumente, Mahnmale, Erinnerungsorte schaffen. Und da Sie gerade in Berlin leben, wissen Sie, dass in Berlin wir sozusagen an jeder Ecke, auf jeder Straße und an ganz, ganz vielen Orten und Plätzen mit dieser Vergangenheit des Nationalsozialismus konfrontiert sind und konfrontiert werden. Also von den Stolpersteinen über das Haus der Wannsee-Konferenz, über die Topographie des Terrors bis zum Mahnmal für die ermordeten Juden Europas. Das ist ja genau das, was ich meine, dass also im öffentlichen Raum eine politische Gemeinschaft, die Stadt Berlin als die Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland, sich ihre eigene schändliche Vergangenheit eigentlich auf Schritt und Tritt vergegenwärtigt. Ja. Und das ist eine Reaktion darauf, dass das kommunikative Gedächtnis, also die Präsenz des NS, der Vernichtung der europäischen Juden in der Alltagskommunikation zunehmend weniger eine Rolle spielt.
Ja, und natürlich spielt die Medien eine sehr große Rolle in der Erinnerung an der Kriegszeit. Zum Beispiel, jedes Jahr werden Tausende von Büchern über die Kriegszeit veröffentlicht, aber in denen werden Soldaten und die Gefallenen oft als reine Statistik dargestellt, obwohl natürlich jeder Soldat seine eigene Geschichte, Familie und Erinnerungen hat. Wie können wir deswegen Geschichte mit Menschlichkeit erzählen?
Nun können wir nicht immer alles gleichzeitig machen. Also wenn wir eine große Überblicksdarstellung über den Verlauf, die Geschichte, die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs haben, dann ist es so, dass die einzelnen Soldaten etwa in dieser Geschichte tatsächlich nur als Zahl, also anonym mehr oder weniger auftauchen. Aber das muss ja nicht so sein. Man kann ja einzelne Biografien herausgreifen und exemplarische Geschichten erzählen über einzelne Soldaten und deren Schicksal und deren Geschichte. Wenn es genug Material gibt, wenn es genug Dokumente gibt, kann man das ja machen. Und da gibt es ja auch sehr eindrucksvolle Beispiele. Also das wäre der Versuch, solche Großereignisse aus der Perspektive einzelner Personen, die an diesen Großereignissen zunächst mal nur ganz anonym beteiligt gewesen sind, aus der Perspektive dieser einfachen Teilnehmer an der großen Geschichte zu erzählen. Und ich halte das für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das zu unternehmen. Und nach allem, was ich weiß, es gab ja mal in der Bundesrepublik eine ganz starke Bewegung,
der sogenannten Geschichtswerkstätten. Ich weiß nicht, ob es Analogien dazu gibt in Großbritannien. Also der Versuch, gerade aus lokaler Perspektive und aus persönlicher Perspektive die Geschichte in ein ganz neues Licht zu rücken und die persönlichen Perspektiven stark zu machen. Also die Geschichte von Anwohnern und Nachbarn in einem Haus, in einer Straße, in einem Stadtteil, Lokalgeschichtsschreibung und so weiter und so weiter zu machen. Das sind sehr wichtige, in meinen Augen sehr wichtige Unternehmungen, die die Abstraktheit, von der Sie gesprochen haben, in Ihrer Frage konterkarieren, aufheben und der etwas entgegensetzen. Nun muss man da auch immer gucken, dass man, wenn es geht, und das wäre der Idealfall, beide Perspektiven nebeneinander setzt. Ja, und nicht eine jeweilige Perspektive verabsolutiert.
Ja, das ist eine sehr interessante Antwort. Und wie Sie schon erwähnt haben, hat Berlin insbesondere ein sehr starkes Präsenz von Erinnerungskultur insbesondere. Und natürlich mache ich gerade mein Praktikum am Volksbund in Berlin. Also, wie schätzen Sie die Rolle des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in der Erinnerungs- und Gedenklandschaft ein?
Ich glaube, der Volksbund hat etwas, was in dem weiten Feld der Erinnerungskultur einzigartig ist, nämlich mit den Friedhöfen, mit den Kriegsgräberstätten, so etwas wie eine sinnliche Präsenz der Geschichte. Also, das sind Orte, an denen sich sinnlich vermitteln lässt, wie aus der Perspektive einzelner Soldaten, über die wir gerade gesprochen haben, die große Geschichte sich darstellt. Und das ist eine einzigartige Dimension, die sonst, glaube ich, in der gesamten erinnerungskulturellen Arbeit nicht vorhanden ist. Und das ist ein Schatz, mit dem der Volksbund, glaube ich, sehr gut arbeiten kann und arbeiten sollte, weil es an dieser Stelle vor allem ja immer wieder, darüber haben wir an anderer Stelle in unserem Gespräch ja auch uns unterhalten, um die Vermittlung an die jeweils nachfolgende Generation geht. Und wenn man auf die Kriegsgräberstätten geht, stellt man ja immer wieder völlig überrascht fest, es sind ja junge Leute, die dort liegen, die Soldaten. Es werden ja in den Weltkriegen immer die jungen Generationen verheizt. Ja, es sind ja junge Leute, die dort liegen. Und darüber kann man Anknüpfungspunkte schaffen für die heutigen jungen Leute, also ihren Alters und Jüngere, sich mit der Geschichte in einer ganz anderen Weise auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und ich glaube, der Volksbund hat da eine ganz wichtige Aufgabe, ganz wichtige Möglichkeiten, die er nutzen sollte. Und die Chancen, die darin liegen, diese sinnliche Präsenz zu haben, sollte er nicht ausschlagen.
Ja, vielen Dank, Professor König. Das war eigentlich meine letzte Frage. Ich habe unser Gespräch wirklich genossen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, es war sehr angenehm, war mir ein Vergnügen. Dann eine gute Zeit, alles Gute für Sie und auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Wenn Sie mehr über das Halifax Squadron 102, das Lancaster Squadron 550, Professor Rainer Hering oder Professor Helmut König erfahren möchten, sehen Sie bitte die Links im Anhang. In der nächsten Folge des Podcasts haben wir Interviews mit Dr. Jonas Anderson und Dr. Rachel O'Sullivan. und werden die Geschichten vom Lancaster Squadron 625 und Lancaster Squadron 460 hören. Ich bin Holly Perchel und das war die erste Folge zu unserer geteilten Geschichte. Kriegsopfer aus dem Commonwealth unvergessen.